Dies ist ein Ausschnitt aus einem Song, den die Rolling Stones 1969 für ihr Album Let It Bleed aufnahmen, aber dann doch als Outtake aussortierten. Alle Songs des Jubiläumsalbums Let It Bleed Remastered plus diesem Outtake-Song werden hier zu hören sein, natürlich ausführlich kommentiert und aufgeteilt in zwei Kramladen-Ausgaben. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer zweiteiligen Würdigung des Stones-Albums Let It Bleed aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums. Im ersten Teil geht es um die Songs der A-Seite der Original-LP. 1969 war für die Rolling Stones ein höchst ereignisreiches und dramatisches Jahr. Im Juli starb ihr einstiger Anführer und im Dezember erlebten sie ihr dramatisches Debakel von Altamont. Doch im Frühjahr starteten sie beflügelt vom Erfolg des Vorgängeralbums Beggar's Banquet mit den Aufnahmen zu ihrem 8. Studioalbum Let It Bleed. Brian Jones, Gründungsmitglied, Multiinstrumentalist, früherer Kopf- und Leadgitarrist der Stones, war zwar bei den ersten Aufnahmen im Studio anwesend, beteiligte sich aber kaum noch aktiv an der Einspielung der Musik. Wegen seiner massiven Drogenprobleme war er kaum noch in der Lage, konzentriert und kreativ Gitarre zu spielen. So ist er nur bei zwei Songs des Albums als Autoharp-Spieler und Perkussionist beteiligt. Wegen des desolaten Zustands ihres ehemaligen Anführers beendeten die übrigen Stones am 8. Juni 1969 ihre Zusammenarbeit mit Brian Jones. 4 Wochen später, am 3. Juli, fand man ihn tot in seinem Swimmingpool. Am 5. Juli gaben die Stones ein kostenloses Gedenkkonzert im Londoner Hyde Park vor etwa 250.000 Konzertbesuchern und stellten dabei erstmals den Nachfolger von Brian Jones live vor, den Gitarristen Mick Taylor. Veröffentlicht wurde das Album Let It Bleed am 29. November 1969 in den USA und erreichte dort Platz 3 der Charts. Das Erscheinungsdatum in Großbritannien war der 5. Dezember 1969 und dort landete das Album auf Platz 1. In Deutschland kam Let It Bleed auf Platz 3. Von der Kritik wurde Let It Bleed als eines der besten Alben der Stones bewertet. Das Magazin Rolling Stone wählte Let It Bleed auf Platz 13 der 500 besten Alben aller Zeiten. Aber los geht es mit der Songwidmung für die 68er Straßenkämpfer aus dem Album Beggar's Banquet, veröffentlicht im Dezember 1968. Der berühmte Straßenkämpfer-Song Street Fighting Man aus dem Album Beggar's Banquet von 1968 steht für das politische Aufbegehren, den studentischen Protest, die Jugendrebellion und die Demonstrationen des Aufbruchsjahres 1968. Auch wenn im Text schon Resignation mitschwingt, but what can a poor boy do, ist doch im Grundton der treibenden Riffs und losmarschierenden Beats die Forderung nach einem tiefgreifenden Wandel und die Hoffnung auf Veränderung spürbar. Doch ein Jahr später, im Herbst 1969, war die Stimmung schon fast gekippt. Der endlose Vietnamkrieg, die brutalen Morde der durchgeknallten Hippie-Sekte der Manson Family, das Elend der ersten Drogenabhängigen hinterließen ihre Spuren in der Jugendbewegung. Der unschuldig naive Hippie-Traum von Love and Peace sah sich zunehmend mit Angst, Gewalt und Tod konfrontiert. Diese unterschwellig düstere Stimmung von Gefahr und Unsicherheit in der Realität am Ende des Jahrzehntes schlug sich in der Grundstimmung des Stones-Albums Let It Bleed nieder, Ganz anders übrigens als im Beatles-Album Abbey Road, das 10 Wochen zuvor veröffentlicht worden war. Und der Album-Opener ist gleich ein starkes Stück. Der Text beschwört eine apokalyptische Endzeitstimmung herauf und das gleich mit den ersten Zeilen. Ein Sturm bedroht mein Leben heute, wenn ich keinen Schutz finde, dann bin ich hin. Und gleich danach folgt die geniale Zeile, die den üblen Zustand der Welt am Ende des Jahrzehnts, von rassistischer Gewalt bis zu den bestialischen Morden an Sharon Tate und anderen, vom Vietnamkrieg bis zur Niederschlagung des Prager Frühlings, auf den Punkt bringt. Krieg ist nur einen Schuss entfernt. Keith Richards, der für den Großteil des Songs verantwortlich war, hatte die ersten Textzeilen unter dem Eindruck eines extrem heftigen Gewitters geschrieben, von dem er selbst in London Ende 1968 betroffen war. Seine Freundin Anita Pallenberg war damals gemeinsam mit Mick Jagger an den Dreharbeiten zum Kinofilm Performance beschäftigt. Keith Richards hasste den Regisseur des Films, fand das Drehbuch bescheuert und natürlich missfielen ihm bestimmte Filmszenen, etwa wenn Mick Jagger mit Anita Pallenberg gemeinsam in einer Badewanne lag. Und es hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass da zwischen beiden etwas gelaufen sei. In seiner Autobiografie schrieb Keith Richards, Zitat, »Nur Gott weiß, was da passierte«, Zitat Ende. Naja, Mick Jagger dürfte es wohl auch wissen. Die Initialzündung zu diesem Song entsprang also aus einer Mischung aus dem Schrecken über einen furchtbaren Sturm und einer tief sitzenden Eifersucht, wobei sich im Songtext keinerlei Andeutungen eines Eifersuchtsdramas finden, dagegen Schreckensbilder von Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Verwüstung. Und die Musik liefert die düstere Begleitung dazu mit bedrohlich insistierenden Gitarrenlicks, dunkel polternden Schlagzeugbeats, einer verzerrten Mundharmonika, dem schneidend scharfen Gesang von Mick Jagger und über allem die leidenschaftliche, schmerzhaft klingende Powerstimme der Gospel-Soul-Sängerin Mary Clayton, die Gefühle von Angst, Verunsicherung und Unheilerwartung fast körperlich spürbar macht. Aber da ist zum Glück auch noch eine Spur Hoffnung gegen Ende des Textes in der Verheißung, ich sag dir, Schwester, Liebe ist nur einen Kuss entfernt. Gimme Shelter gilt vielen Kritikern als einer der intensivsten Songs in der Rockgeschichte und einer der allerbesten im Songkatalog der Rolling Stones. Der Song beginnt zurückhaltend, fast vorsichtig, mit doch harmonisch klingenden Akkordfiguren und einer entrückten Chorstimme, doch dann kündet sich das Unheil an, und die apokalyptischen Schreckensvisionen bauen sich allmählich auf. In einem Interview aus dem Jahre 2013 mit Melissa Block, Moderatorin des US-amerikanischen Hörfunksenders NPR, äußerte sich Mick Jagger über die Entstehung und Aufnahme des Songs Gimme Shelter. Er erzählt, dass er die hohe Kopfstimme ganz am Anfang singt und beschreibt, wie sie Mary Clayton mitten in der Nacht angerufen und sie ins Studio eingeladen hätten, um ihre expressive Soulstimme noch in die fast fertige Aufnahme zu integrieren. Einen Songtext über Vergewaltigung und Mord könne man nicht jedem zum Singen geben, erzählt Mick Jagger, aber sie habe es fantastisch gesungen. Mick Jagger kommentiert den Song im Overtalk.
Hearing Keith playing the opening, two versions of Keith overdubbed. two layers of Keith. And Jimmy Miller playing the scraper. And Charlie playing the drums.
And that high vocal there.
That's me. Oh, that's Mick Jagger singing a high falsetto vocal. Yeah, I was doing that the other day in rehearsal.
Yeah? You can still get up there?
Yeah, probably. I've got much higher ones than that. And then we leave the Latin groove behind and then the sort of rock thing starts. There's all me and blah, 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 me and me and me singing. When we got to Los Angeles and we were mixing it, we thought, well, it's great to have a woman come and do the rape murder verse or chorus or whatever you want to call it. And so we randomly phoned up this poor lady in the middle of the night, and she arrived in her curlers.
No kidding. This is a singer, Mary Clayton.
It's Mary Clayton, yeah. And Mary came in her pink curlers. I think Mary, I'm sorry, but to tell anyone this, it wasn't a dressing gown. I think she got dressed by then, and she came in and knocked this off, this rather odd lyric. It's not sort of the lyric you give everyone, you know, rape, murder is just a short way. But she proceeded to do that in like one or two takes, which is pretty amazing. And she really got into it, as you can hear on the record, and she, you know, she joins the chorus, and it's been a great live song ever since.
Her voice really cracks at the high point of the song.
Yeah, she does a great job on this.
Der Paradesong Gimme Shelter wurde von vielen Rockmusikern und Bands gecovert, darunter Hawkwind, Sisters of Mercy, Grand Funk Railroad, Stereophonics, aber auch von Rio Reiser, Paul Brady, Patti Smith oder Angelique Kidjo zusammen mit Joss Stone. Hier zwei Ausschnitte aus den höchst unterschiedlichen Versionen von Patti Smith und von der World-Music-Ikone Angelique Kidjo gemeinsam mit Joss Stone von 2007.
Oh yeah.
Angélique Kidjo nahm gemeinsam mit Joss Stone diese eigenwillige Version von Demi Shelter für ihr Album Gin Gin von 2007 auf. Zu ihrer Neufassung sagte sie in einem Interview: Man muss sich nochmal umschauen. In unseren Straßen brennt es. Terroristen, die behaupten, im Namen Gottes zu agieren, zerstören alles, wofür wir gearbeitet haben. Die Aufnahme von Gimme Shelter war eine der intensivsten Sessions des Albums. Für mich besitzt sie ein Maximum an emotionaler Intensität, was man dem Song hoffentlich auch anhört. Zitat Ende. Und das kann man Angélique Kidjo durchaus bestätigen. Der Supersong Gimme Shelter gehört übrigens bis heute zum Live-Repertoire der Stones. Das offizielle Lyric-Video des Songs, das 2016 ins Netz gestellt wurde, ist inzwischen von 50 Millionen YouTubern angeklickt worden. Einer derlei gigantischen Wertschätzung erfreut sich der zweite Song des Let It Bleed-Albums natürlich nicht, denn es ist ein Country-Blues, den der legendäre Blues-Gitarrist und Sänger Robert Johnson 1937 geschrieben hatte. Doch die Stones geben dem ursprünglichen Folk-Blues von Robert Johnson eine neue Richtung. Keith Richards war damals mit dem kalifornischen Country-Rock-Erfinder Gram Parsons befreundet, der als Mitglied der Byrds maßgeblich für das erste Country-Rock-Album der Popgeschichte Sweetheart of the Rodeo von den Byrds verantwortlich war. Gram Parsons und Keith Richards teilten nicht nur ihre Begeisterung für die US-amerikanische Roots-Musik, sondern auch ihr großes Interesse an unterschiedlichen Drogen. Ähnlich wie Brian Jones fand auch Gram Parsons nicht den Notausgang aus seiner Sucht und starb 1973 im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis. Seine Country-Begeisterung hatte Keith Richards dazu gebracht, den Robert Johnson Blues Love in Vain vom ursprünglich rauen, kantigen Delta-Blues-Sound in Richtung einer soften, eingängigen Country-Ballade zu transformieren. Weil der Blues-Liebhaber Brian Jones, der gerne an diesem Country-Blues-Neuarrangement mitgearbeitet hätte, wegen seiner Drogenproblematik und seiner desolaten Verfassung nicht mehr in der Lage war, konzentriert und kreativ und konstruktiv sich an der Ausarbeitung des Songs zu beteiligen, und weil der spätere neue Gitarrist Mick Taylor zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kontakt mit den Stones stand, spielte Keith Richards alle Gitarren selbst ein, die Akustikgitarre ebenso wie die Slide- und E-Gitarre. Erst später engagierten die Stones den Saiteninstrumentenmagier Ry Cooder, der einen wunderbaren Part auf der Mandoline hinzufügte und dem Song damit einen Hauch von Bluegrass-Atmosphäre verlieh. Das Textthema dieses alten Robert Johnson Blues ist der Liebesverlust. Erzählt wird die traurige Geschichte von einem Verlassenen, der seiner Liebsten, die ihn verschmäht, den Koffer noch bis zum Bahnhof trägt. Und als der Zug dann in den Bahnhof einfährt, schaut er ihr nochmals lange in die Augen und spürt den Verlust und seine Einsamkeit so stark, dass ihm die Tränen kommen. Vor der Stones-Fassung soll das Original von Robert Johnson aus dem Jahre 1937 kurz zu hören sein.
And I followed her to the station with a suitcase in my hand. And I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train rolled up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain.
I followed her to suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand.
Love in Vain, wenn Liebe vergeblich ist, dann hat man den Blues. Der Song war für die Stones aber keine vergebliche Liebesmüh. Sie spielten diesen Robert Johnson Blues auch für ihr Live-Album Get Your Ya-Ya's Out neu ein. Hatten die Stones mit Love in Vain einen alten Blues gecovert, so coverten sie zur Abwechslung mit dem nächsten Titel mal sich selbst. Als Mick Jagger und Keith Richards mit ihren Freundinnen Marianne Faithfull und Anita Pallenberg Ende Dezember 1968 in Brasilien Urlaub machten, hatten sie natürlich auch ihre Gitarren dabei. Bei einer gemeinsamen Session entstanden erste Fragmente und Ideen, aus denen sich später einer der größten Hits der Stones entwickeln sollte, Honky Tonk Woman. Keith Richards war es dann, der aus den Ideen, die er aus dem Urlaub in Brasilien nach Hause mitgebracht hatte, einen kompletten Song formte. Ihm schwebte eine lockere Country- und Western-Stimmung vor, die zur Textgeschichte passte, der Geschichte von einer zwielichtigen Südstaaten-Bar, in der gesoffen und rumgehurt wurde und in der die Animiermädchen den männlichen Gästen in jeder Weise behilflich waren, ihren Frust und Alltagsstress zu vergessen. Keith Richards wollte den mehr oder minder authentischen Soundtrack einer versoffenen Spelunkenbar kreieren, mit Fiddle und atmosphärischen Straßengeräuschen, einschließlich Autohupe. Das wollte er unbedingt haben und bekam es dann auch, obwohl der Song bei den Aufnahmesessions im Frühjahr 1969 eine zunehmend rockige Verwandlung erfuhr und schließlich als eine der populärsten Rock-Singles der Stones im Juli 1969 erschien und in die Stones-Historie einging als einer ihrer größten Single-Hits und als ihr erster Song, der unter Mitwirkung des neuen Gitarristen Mick Taylor aufgenommen wurde. Diese überaus populäre Blues-Rock-Fassung von Honky Tonk Woman hat sich so sehr in das allgemeine Bewusstsein eingeprägt, dass die Country- und Western-Remake-Fassung des Songs, die unter dem Titel Country Honk für das Let It Bleed-Album neu aufgenommen wurde, kaum eine Chance hat, neben der populären Rock-Version bestehen zu können. Zur Erinnerung sei Honky Tonk Woman hier vorab kurz angespielt.
Thank you.
Country Honk, das Remake von Honky Tonk Women im Country- und Western-Stil einer Honky Tonk Bar irgendwo in den Südstaaten, wurde von den meisten Kritikern etwas ungnädig als überflüssigen Albumfüller kritisiert. Mit dem nächsten Song des Let It Bleed-Albums, dem Rocker Live With Me, deuteten die Stones an, wie ihr Sound in den 70er Jahren klingen könnte und wie es mit ihnen weitergehen würde auf den Folgealben Sticky Fingers und Exile on Main Street. Der neue Gitarrist Mick Taylor lieferte sich ein gekonntes Wechselspiel mit Keith Richards und zum ersten Mal tauchte in dieser Aufnahme das typische Saxophonspiel des US-Amerikaners Bobby Keys auf, der schon für Buddy Holly gespielt hatte und der für die nächsten Jahre ein bestimmender Sound-Baustein der Stones-Musik werden sollte. Zum ersten Mal waren auch gleich zwei Pianisten an der Aufnahme beteiligt, Nicky Hopkins und Leon Russell. Den stürmischen, scharfen Bass spielte übrigens Keith Richards. Der etatmäßige Stones-Bassist Bill Wyman durfte bei dieser Aufnahme mal pausieren. Man könnte auch sagen, er musste draußen bleiben, weil der eigensinnige Keith Richards hier unbedingt seine Vorstellung vom Bassspiel selbst umsetzen wollte. Das wohl auffälligste Element des Songs ist der ätzende Humor in Mick Jaggers Text. Genüsslich verspottet er die Konventionen der wohlsituierten englischen Gesellschaft. Im Text heißt es: Ich habe fiese Angewohnheiten, ja, und das Fleisch, das ich mittags esse, muss eine Woche lang abgehangen sein. Mein bester Freund, der schießt Wasserratten ab und verfüttert sie an seine Gänse. Meinst du nicht, zwischen unseren Bettlaken ist noch Platz für dich? Fass dir ein Herz, Süße, wir können uns auch zu dritt ein Nest bauen. Komm schon, Süße, willst du nicht mit mir zusammenleben? Dann gibt's da ein paar hirnverbrannte Kinder, sie sind alle eingesperrt im Kinderzimmer. Sie haben Kopfhörerköpfe und dreckige Hälse, passen ganz und gar ins 20. Jahrhundert. Nun, sie stehen Schlange vor dem Badezimmer so um 7.35 Uhr herum. Denkst du nicht, wir bräuchten eine weibliche Hand, damit hier alles richtig läuft? Du würdest gut aussehen, wenn du einen Kinderwagen schiebst, die Hauptstraße entlang. Komm schon, Süße, willst du nicht mit mir zusammenleben? Und die Dienstboten sind eine große Hilfe, Liebste. Die Köchin ist eine Hure und der Butler hat einen Raum für sie freigemacht hinter der Speisekammertür. Das Dienstmädchen, sie ist Französin, sie hat keinen Verstand. Sie kommt aus dem Crazy Horse und wenn sie strippt, dann flippt der Chauffeur aus und der Hausbursche verdreht die Augen und fängt an zu schielen. Meinst du nicht, in unserem Bett ist auch noch Platz für dich? Wegen dieses anzüglichen, um nicht zu sagen unmoralischen Textes mit dem unverhohlenen Angebot für einen flotten Dreier wollte der London Bach Choir, der beim letzten Song des Albums You Can't Always Get What You Want aktiv mitmacht, wollte dieser Chor nicht namentlich auf der Plattenhülle genannt werden. Mit solch einem Schweinkram wollte der ehrenwerte Chor nicht in Verbindung gebracht werden. We'll be right back. dieser knallige Rocker Live With Me, in dem Mick Jagger die wohlanständigen Konventionen des prüden Durchschnittsengländers spöttisch aufs Korn nahm, hat im Live-Repertoire der Stones noch richtig Karriere gemacht und erschien auf den Live-Alben Get Here, Yaya's Out, No Security, Light the Fuse und Shine a Light. Es geht je mehr, dass sich Keith Richards beim ständigen und stundenlangen Üben auf der akustischen Gitarre die Finger blutig gespielt habe, was dann der Auslöser für den Songtitel Let It Bleed war. Blues, Rock, Country und Boogie mixten die Stones hier wieder auf ihre typische Weise. Eine bluesige Bottleneck-Slide-Gitarre trifft auf ein Boogie-Piano und eine country-eske Akustikgitarre trifft auf einen stoischen Rock-Rhythmus und einen pumpenden Bass. Und Mick Jaggers Text lässt bald wieder keine anzügliche Provokation aus. Zunächst beginnt sein Text scheinbar mit trostvoller Herzenswärme. Wir brauchen alle jemanden zum Anlehnen und wenn du willst, dann lehn dich doch an mich. Aber das war's dann auch schon mit dem Angebot an edler Hilfsbereitschaft. In den folgenden Variationen der Ausgangszeile We all need someone kommen jetzt ganz andere Angebote als das Anlehnen. Jetzt heißt es, wir brauchen alle jemanden zum Absahnen. Und wenn du willst, dann sahn doch bei mir ab. Wir brauchen alle jemanden zum Abnagen. Und wenn du willst, dann nag doch was ab von mir. Nimm meinen Arm, nimm mein Bein, aber Baby, nimm mir ja nicht den Kopf. Wir brauchen alle jemanden, auf den wir bluten können. Und wenn du willst, dann blute doch auf mich. Los doch, steig bei mir drüber und mach mich voll mit deinem Blut. Aber das reicht einem Mick Jagger noch lange nicht an Provokation. Da muss auch noch was mit Sex and Drugs rein. Also singt er, sie sagte, meine Brüste sind immer frei für dich. Lehn dein müdes Haupt auf mich. Und in meiner Tiefgarage wird immer Platz für dich sein. Und dann wird im Text auch noch A Little Coke and Sympathy angeboten, wobei mit Coke natürlich nicht das braune Erfrischungsgetränk gemeint ist. Es geht also bei Let It Bleed mal wieder um verruchten Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Original-Langspielplatte von 1969 drehte sich hier an dieser Stelle in der Auslaufrille. Mit dem Song Let It Bleed endet die A-Seite des Albums. Eine gute Gelegenheit hier an dieser Stelle den Outtake-Song I Don't Know zu spielen, den die Stones am gleichen Abend aufnahmen, an dem Brian Jones starb. Der Song I Don't Know, eine Coverversion des Stevie Wonder-Songs I Don't Know Why I Love You, aus dessen Album For Once in My Life von 1968, war geplant als Bestandteil des Stones-Albums Let It Bleed, wurde aber aussortiert und erschien erst 1975 im Album Metamorphosis, einem Kompilationsalbum, das nur Demos und Outtakes enthielt. Und mit dieser raren Stones-Aufnahme I Don't Know geht Teil 1 der Würdigung des Stones-Albums Let It Bleed zum 50-jährigen Jubiläum im Kramladen von und mit Volker Rebell zu Ende.
But if you try sometimes, well, you might find.